HR Info. Engel fragt.
Mit Julia Tschetsch. Mann, bist du egoistisch? Wenn wir das hören, ist es selten ein Kompliment. Egoismus hat einen ganz schlechten Ruf. Aber ist es wirklich so falsch, zuerst an sich zu denken? Ich meine, sich immer nur für andere aufzuopfern, das laugt einen doch ganz schnell aus. Da gehen Egoisten wesentlich zufriedener durchs Leben, oder? Wie viel Egoismus brauchen wir, um privat und beruflich glücklich zu sein? Das will ich heute rausfinden bei Engel fragt. Ein Egoist denkt zuerst an sich selbst. Das steckt schon im Wort. Ego, lateinisch für ich. Das Gegenstück zum Egoismus ist Altruismus, von lateinisch alter, für der andere. Bevor wir aber nach der richtigen Mitte zwischen diesen beiden Extremen suchen, möchte ich mir ein paar Extrembeispiele anschauen. Da kann man ja vielleicht noch was lernen. Auf meine erste Verabredung bin ich besonders gespannt. Nicht nur wegen des spektakulären Auftritts. Mein erster Gesprächspartner, Julian Backhaus, fliegt in seinem Privatjet zu uns nach Hessen.
Ja, der Mann, der jetzt gerade zu uns rangerollt ist zum Flugplatz Egelsbach, ist überzeugter Egoist. Er ist ein Selfmade-Man, er ist ein Medienunternehmer, hat mehrere Bücher zum Thema Egoismus geschrieben. Und er sagt selbst, wir sollten alle egoistischer sein, das würde uns allen gut tun. Hallo.
Moin.
Moin. Herzlich willkommen in
Hallo.
Hessen.
Dankeschön.
Hi.
Wie geht's?
Gut, selbst?
Auch gut, danke.
Das ist schon sehr chefig, wie Sie hier angekommen sind.
Aber bequem und gemütlich und pünktlich vor allen Dingen.
Also dieser Auftritt passt ja schon zu Ihren Thesen, dass Sie sagen, wir alle sollten egoistischer sein. Das würde uns einfach allen gut tun. Wieso ist das so?
Ich glaube, dass viele Leute zu wenig auf sich selbst Acht geben. Also heute reden wir eher über so neutralere Begriffe wie Selbstliebe oder Selbstakzeptanz oder ähnliches.
Achtsamkeit ist
auch ein
Begriff.
Achtsamkeit, ja. Selbstachtsamkeit und all solche Dinge. Ich finde, für mich ist das alles Egoismus. Für mich ist das, dass man sich selbst auch nach vorne stellt, wichtig nimmt, sagt, was man möchte, für sein Leben einen gewissen Plan hat. Und das machen viele Menschen nicht und lassen sich so ein bisschen wie so ein Blatt im Wind rumtreiben. Das finde ich sehr schade.
Und Sie sagen ja auch, also wenn wir als Einzelner egoistisch sind, dann hätten gleich alle was davon. Also inwiefern?
Wenn wir etwas tun, was wir zum Beispiel gerne tun und sagen, naja, ich gehe jetzt mal egoistisch meinen Träumen und meinen Zielen nach, dann kann es eben oftmals passieren, dass wenn ich zum Beispiel ein Künstler bin, dass ich wunderschöne Bilder male, ganz tolle Musik mache, vielleicht damit allen Produktionsteilnehmern auf die Nerven gehe, aber letztendlich für die Welt ein ganz, ganz tolles Lied rausgebracht habe. Mhm. Als Unternehmer kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sprechen, je mehr Ziele ich habe und je größer die Ziele werden, je mehr Mitarbeiter brauche ich zum Beispiel. Mhm. Und je mehr Lagerflächen brauche ich und je mehr Fahrzeuge und so weiter und so fort. Und all das schafft ja auch Wirtschaftswachstum.
Trotzdem gibt es ja in der Art und Weise, wie man jetzt diese ganzen Menschen beschäftigt, Unterschiede. Also wenn man es richtig brutal egoistisch macht, dann könnte man sie jetzt mal salopp gesagt ja alle zum Mindestlohn beschäftigen. Wie machen Sie es?
Das ist Verhandlungssache. Ja. Also ja, wir haben Positionen, die haben eine so einfache Arbeit zur Grundlage, dass die vielleicht Mindestlohn oder knapp über Mindestlohn vergütet werden. Fachkräfte lassen das natürlich nicht mit sich machen. Ich zwinge weder jemanden bei mir zu arbeiten, noch für den Lohn bei mir zu arbeiten. Wir sind gerade insbesondere in Deutschland in einer tollen Position, dass Arbeitnehmer sich eigentlich ihren Job aussuchen können, selbst im unteren Sektor. Und das ist eine meiner wichtigen Regeln. Alles ist Verhandlungssache.
Ja, Sie unterscheiden zwischen gutem Egoismus und schlechtem Egoismus. Wo ist da jetzt der Unterschied für Sie?
Naja, die Guten sind die Leute, die eigentlich andere gar nicht tangieren wollen. Die Schlechten sind die, die anderen absichtlich wehtun, um selber einen Vorteil für sich daraus zu generieren. Daraus erkennt man ja schon, das ist ein Handeln aus der Schwäche heraus. Derjenige glaubt, er ist so mies und so schlecht, dass er anderen was wegnehmen muss, damit er selber was hat.
Man könnte natürlich auch sagen, jetzt haben Sie mit Ihrem Privatjet die Luft verpestet für andere Leute. Das ist ja schon irgendwie dann ein schlechter Egoismus, oder? Den Sie jetzt mit Ihrem Auftritt hier hingelegt haben.
Man kann sicherlich vieles sagen, genau. Ja. Also ich glaube, jeder von uns muss sich irgendwie fragen, wo hinterlasse ich meinen guten und wo meinen schlechten Fußabdruck. Und ich hinterlasse definitiv auch ein paar schlechte.
Naja, das tun ja auch Menschen, die jetzt keine ausgewiesenen Egoisten sind. Und viele Argumente fand ich überraschend einleuchtend. Wir lernen jetzt aber mal einen Mann kennen, der genau das Gegenteil lebt. Altruismus, Selbstlosigkeit. Wobei das so selbstlos dann gar nicht ist. Gerhard Traberts Arztpraxis ist etwas ganz Besonderes. Sie hat Räder.
Ja, das ist die mobile Sprechstunde. Das ist mein mobiles Sprechstundenzimmer, dieses Arztmobil. Und jetzt bringen wir quasi die medizinische Versorgung zu den Menschen hin.
Der Hochschulprofessor und Allgemeinmediziner hat den Mainzer Verein Armut und Gesundheit gegründet. Zweimal pro Woche fährt er in Mainz öffentliche Plätze und Notunterkünfte an, um Menschen in Notsituationen zu helfen.
Das Arztmobil ist da. Wie geht's Ihnen? Was machen die Füße?
Ach ja, ich habe hier eine neue Warze, aber...
Soll ich Ihnen dann eine Salbe mitgeben?
Ja, das sind lauter Hämatome. Ich höre Sie mal ab.
Wo genau tut's weh? Zeigen Sie mir nochmal. Hier.
Der Straßendoc, von den Patienten hochgeschätzt.
Das ist wie ein Engel, keine Ahnung.
Der Engel war auch regelmäßig als Seenotretter auf dem Mittelmeer unterwegs. Auf der Sea-Watch versorgte er die, die vor dem Ertrinken gerettet wurden. Für andere Menschen da sein. Für Gerhard Trabert ein Fulltime-Job. An der Hochschule Wiesbaden unterrichtet er als Vollzeitprofessor Sozialmedizin und bereichert die Lehre aus seinem Erfahrungsschatz an Begegnungen mit Menschen. Wie kann man so wenig Ego haben und nur für andere da sein?
Also ich würde einfach mal prinzipiell in Frage stellen, ob das alles altruistisch ist oder ob das nicht auch eine Form von Egoismus darstellt. Denn ich gebe ja nicht nur, das meint man, ja, wenn man das vielleicht von außen betrachtet. Aber ich bekomme ja unheimlich viel. Ja, ich bekomme etwas geschenkt, was man sich nicht kaufen kann, ja, was ganz Besonderes ist, was im Prinzip sind das Magic Moments. Ja, und da kann ich Ihnen was zeigen. Das ist, finde ich, beeindruckend in verschiedenster Hinsicht. Das ist eine Unterschenkelprothese von einem Mann, der aus Syrien geflohen ist und im Moria-Camp 2.0 lebt. Und das war die alte Prothese von Abdul, ja, geflickt. Und ich konnte ihm vor 2 Wochen eine neue Prothese bringen. Es war zutiefst berührend zu sehen, wie glücklich er war. Er hat die Prothese sofort angezogen, ist zuerst vorsichtig ein paar Schritte gegangen, als er gemerkt hat, die Prothese passt ja wunderbar. Ist er gejoggt mit der Prothese. Und das hat uns alle sehr, sehr bewegt.
Vor 30 Jahren fasste Trabert als erster Arzt in Deutschland den Entschluss, einfach zu den Menschen hinzufahren, in seiner Freizeit.
Ich spüre jetzt so eine tiefe, angenehme Müdigkeit. Ich habe wieder Menschen auf eine sehr spezielle Art und Weise begegnen dürfen. Ich empfinde das nicht als Altruismus. Es ist ein Leben, das von Geben und Bekommen geprägt ist. Und wissen Sie, das Elementare ist Beziehung für Menschen. Das ist das, was Menschsein in meinen Augen ausmacht. Und zwar eine Beziehung, die authentisch, die ehrlich ist. Und das gibt auch Energie für das Leben. Beziehung und Begegnung.
Jetzt haben wir 2 ganz unterschiedliche Typen Mensch kennengelernt. Und beide sagen, so wie ich das mache, so macht es mich einfach glücklich. Aber wo zwischen diesen beiden Polen befinden wir uns jetzt? Also Menschen wie Sie und ich? Bestückt mit einer Tafel gehe ich raus und frage. Auf der Tafel befindet sich ein Zeitstrahl, 24 Stunden. Wie viele davon nutzen die Menschen nur für ihre persönliche Quality Time?
Das ist jetzt dein Tag, 24 Stunden.
Okay.
Wie lange schläfst du?
So wie 6 vielleicht, 6-7
so
Stunden.
So wenig?
Ja.
Okay. Wie sieht's aus mit Arbeit? Wie viele Stunden arbeitest du?
Mindestens 10.
Boah, krass. Okay. Wie sehen so die restlichen Stunden des Tages bei dir aus?
Familie, also ja. Meine Freundin halt.
Wie viele Stunden kriegt die ab?
Also wir kochen, wir essen und dann wir gucken mal im Fernseher oder so. Dann vielleicht 4-5 Stunden auf jeden Fall.
Ja. Okay, die Zeit, wo du wirklich nur das machst, was du willst. Nur für dich.
Ich gucke Serie gerne. Ja, doch, doch. Freunde treffen, auf jeden Fall, ja. Vor ein paar Stunden, auf jeden Fall. Ich denke, ich brauche nicht so viel Zeit für mich. Ja. Ich reise ganz gerne.
Wir fragen halt auch ein bisschen danach, ob wir egoistischer werden müssen. Und müssen wir mehr an uns denken?
Ja, ich bin manchmal egoistisch, auf jeden Fall, ja. Mit Zeit, mit was wir machen, wo wir gehen, die Freunde, die wir treffen und so. Ich sage mal wir, weil meine Freundin ist immer so, okay, wir machen das, was du willst, kein Problem.
Du bist der Bestimmer.
Ja, genau. Ja. Genau.
Aber sie wirkt jetzt nicht unglücklich. Sie turnt ja auch um uns herum.
Sie ist sehr glücklich, würde ich mal sagen.
Aber du gibst den Ton an.
Ja, normalerweise, ja.
Leider spricht seine Freundin kein Deutsch. Sonst hätte ich sie gerne selbst gefragt.
Thema Arbeit. Wie viele Stunden pro Tag nimmt das bei Ihnen ein?
Weil ich im Moment nur in Anführungsstrichen Haushalt mache. Den ganzen Tag habe ich immer irgendwas zu tun.
Okay.
Also wenn es nur das Abendessen wegräumen oder was weiß ich.
Kenne ich. Sie haben ja auch mindestens ein Kind, oder?
Ich hab drei.
Ah ja, okay.
Und eins ist jetzt ausgezogen.
Weil dann würde ich jetzt hier tatsächlich noch mal bis zur Stunde 20, ja, genau, haben wir hier noch die Familie hinzuaddiert.
Ja.
Das würde 3 Stunden für Sie machen.
Ja, kommt ungefähr hin. Aber das mache ich dann natürlich mittendrin und nicht nachts.
Ja.
Abschalten dann so nachmittags mal. Das brauche ich auch.
Die Frage unserer Sendung ist, muss ich egoistischer werden?
Ja. Aber ich bin nicht der Typ dafür. Ich bin schon ein Familienmensch, der halt für jeden gerne was macht.
Mama von 3 Kindern, da brennt natürlich die Frage voll auf den Nägeln. Wie viel Zeit haben Sie am Tag nur für sich?
Ohne die Lautstärke eines Babys oder mit? Inbegriffen, ohne. Also da komme ich auf mit Schlaf 8 Stunden. Und davon brauche ich schon noch meinen Schlaf. Nee, ich nehme da mal einen heißen Bad. Also das ist es. Oder mache einen alleinigen Spaziergang. Und das ist schon gut für die Seele. Und das braucht man auch.
Wir fragen ja, mit unserer Sendung muss ich egoistischer werden?
Ein gesundes Egoismus, ja. Weil das führt dazu, dass wir einfach gesünder sind als Müttern. Also wenn wir mal ruhiger sind, entspannter sind, leisten wir mehr, habe ich das Gefühl. Also ist meine Erfahrung. Ja.
Wo sind Sie denn überhaupt egoistisch?
Ja, wenn der Partner kommt, der Arme hat gearbeitet, das war anstrengend, sage ich, nee, tut mir leid, ich bin jetzt egoistisch. Jetzt bist du dran. Kann ich mal werden, ja.
Hier hast du das Baby.
Ja. Ich bin überzeugt davon, würde man eine Statistik machen von Müttern, die nicht egoistisch waren auf Jahre, dass die eher einen Nachteil davon hatten. Also keiner sagt, denke ich, im Anschluss, ach, machst du aufopfern, weder die Kinder noch der Partner. Also man sollte definitiv ein gesundes Egoismus haben.
Die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, nehmen sich also schon Zeit für sich selbst. Wobei, an einem Donnerstagnachmittag in der Frankfurter Innenstadt, da treffe ich auch wahrscheinlich eher nicht die Leute, die sich eben niemals eine Auszeit gönnen. Aber nichtsdestotrotz, ein gesundes Maß an Egoismus, da waren sich fast alle einig, ist voll okay. Und ich würde sogar sagen, für einen Job, für eine Karriere ist es eigentlich unabdingbar. Wie ist das mit Egoismus im Beruf? Das will ich von der Frau, die ich gleich treffe, ein bisschen genauer erfahren. Eine alte Villa in Frankfurt. Hier hat Silke Strauß ein paar Büroräume gemietet und nutzt auch die Seminarräume für ihre Workshops. Silke Strauß ist Kommunikationsberaterin und Coach für Führungskräfte.
Wie wichtig ist Egoismus für die Karriere?
Sehr wichtig. Wer egoistisch drauf ist, wird mutmaßlich sich wirklich richtig gut durchsetzen, für sich selbst, aber vielleicht auch für sein Unternehmen, wird wahrscheinlich Ressourcen super einsetzen können, ne? Wird sich gut verkaufen. Vielleicht auch sein Unternehmen. Ja, definitiv. Egoismus hilft. In der gesunden Ausprägung. Ne?
Gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
Oh ja.
Inwiefern?
Also fast klischeehaft gibt es natürlich schon den Unterschied, dass Frauen auch heute noch häufig anders sozialisiert sind als Männer und mehr so in Richtung, man muss bescheiden sein. Da hilft es natürlich, gerade wenn man sich als Frau in der Führungsaufgabe ja häufig in einer Männerwelt bewegt, auch anzusehen, was muss ich vielleicht aufsatteln und mir aneignen. Ne?
Was gibt's für Tricks, damit wir auch Egoismus, Selbstbewusstsein gut ausstrahlen?
Viele natürlich. Ja. Einige, die wir sozusagen im Vorfeld und besser im Verborgenen machen. Ja? Also nicht, wenn wir quasi auf der Bühne stehen. Das ist zum Beispiel, kann ich Ihnen mal vormachen, die Powerpose, ne? Die Superwoman-Pose.
Ich mach den gleich mal mit, ja.
Also wirklich gut geerdet sich hinstellen, ne? Nicht auf einmal, sondern mit zwei Beinen. Mhm. Und die Hände in die Hüfte, Brust raus, Kopf hoch. Was passiert dann im Körper? Testosteron wird vermehrt ausgestoßen, geht in ihr Hirn und sie fühlen sich sofort selbstbewusster. Das ist zum Beispiel etwas, wenn sie sich boosten wollen vor einem Meeting oder vor einer Rede, was man mal in der Toilette machen kann.
Ja, ja, Hauptsache es sieht keiner.
Genau. Was man aber dann während eines Vortrages zum Beispiel machen kann. Mhm. Ja? Also gerade bei Frauen ist manchmal die Gestik eher so eng, dass man denkt, sie möchte sich gar keinen Raum nehmen. Ne? Sie kuschelt sie so. Also einfach mal ein bisschen, ne, hier die Ellbogen mehr auseinander. Ja? Also es gibt ihrem Oberkörper einfach etwas mehr Breite, etwas Raumfüllenderes. Und wenn ich mich mit dem Publikum verbinden möchte oder mit meiner Zuhörerschaft, dann ist es sehr dienlich, wenn ich die Hände öffne. Mhm. Übrigens auch ein Trick, wenn Sie in einem langweiligen Meeting sitzen, ja,
oh ja,
dann unauffällig die Hände öffnen, dann signalisiert das Ihrem Körper auch was. Sie öffnen sich wieder. Ne? Oder was wir alle kennen aus dem Business, heute sagt man sogar Obama-Geste dazu, weil es wird überliefert, dass Barack Obama in seinem Büro, also mit hochgelegten Füßen auf dem Schreibtisch, aber eben immer mit dieser Geste, seine Ideen an sein Auditorium, in seinem Oval Office verbreitet hat.
Aha, die Obama-Geste. Ist eigentlich ganz simpel. Beide Arme hinterm Kopf verschränken und den Oberkörper ein wenig nach hinten lehnen.
Ist also eine Chefgeste.
Eine machtvolle Geste. Mhm. Ja, also ich weiß, wie das geht.
Habe ich noch nie gemacht.
Ja. Vielleicht mal probieren, wie es wirkt.
Ja. Ja. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die auch unter egoistischen Chefs oder Chefinnen leiden. Wie gehe ich mit meinem Chef um, wenn ich merke, boah, der geht ja gar nicht.
Ja. Ja, ja. Naja, es gibt tatsächlich eine Formel dafür. Ne? Konfrontation und Anerkennung auf Augenhöhe versuchen und dann aber auch zu sehen, wie komme ich weiter. Ja? Was ich meine mit Augenhöhe ist, klar zu sagen, aus meiner Rolle raus, ne, was da für mich jetzt gerade schwierig ist. Ja? Also nicht angreifend zu werden oder zu sagen, ich finde sie oder du bist hier egoistisch, ja. Sondern eher, also es gäbe vielleicht noch einen alternativen Weg, das darzustellen. Ne? Oder wenn wir das so machen, dann ist es für mich schwer, das. Ja? Also so eine Art Erklärung aus der Rolle rauszuliefern. Und das auf Augenhöhe. Ne? Also nicht gedruckst oder, ja, sondern sozusagen dem anderen auch zeigen, ja, ich habe auch Respekt verdient.
Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, wenn man mit jemandem zusammenarbeiten muss, der viel mehr oder auch viel weniger egoistisch ist als man selbst. Bei der Gelegenheit, wie viel Egoismus ist eigentlich angeboren? Sind wir geborene Egoisten? Früher glaubten das viele, auch in der Wissenschaft. Das Gerangel im Sandkasten schien ein Beweis, genau wie das Drängeln im Verkehr. Ohne Erziehung denke der Mensch nur an sich selbst. So wie unsere nächsten Verwandten im Tierreich. Doch Babys sind keineswegs rein egoistisch, sagt die Psychologin Anne Böckler-Rettig. Das zeigten Versuche mit Kleinkindern.
Wir haben gefunden in ihren Versuchen, dass schon kleine Kinder, Kinder im zweiten Lebensjahr, völlig spontan, also ohne aufgefordert zu werden, anderen Menschen helfen. Und nicht nur Menschen, mit denen sie verwandt oder bekannt sind, sondern auch fremden Menschen zu helfen.
In unterschiedlichen Versuchen mit verschiedenen Kindern war das Ergebnis immer gleich. Wenn dem Forscher eine Wäscheklammer runterfällt, hebt das Kind sie auf und reicht sie ihm. In einem anderen Experiment kann der Forscher einen Schrank nicht öffnen. Weil er keine Hand frei hat, öffnet ihm das Kind die Schranktür. All das ohne Anleitung oder Belohnung.
Diese Befunde wurden dann interpretiert von den Autoren als Hinweis darauf, dass Hilfsbereitschaft auch eine angeborene Komponente hat.
Diese Fähigkeit zu altruistischem Verhalten muss entwicklungsgeschichtlich sehr alt sein. Älter als die Menschheit. Denn in Versuchen sind Schimpansen genauso hilfsbereit. Für die Forscher ist deshalb klar, Empathie und prosoziales Verhalten gab es schon bei unseren gemeinsamen Vorfahren. Aber warum sind manche Menschen trotzdem so egoistisch? Weil wir neben der Gabe zum Altruismus auch die Fähigkeit haben, unsere eigenen Bedürfnisse durchzusetzen, egoistisch zu sein. Und beide Anlagen können wir im Laufe unseres Lebens weiterentwickeln, erklärt Anne Böckler-Rettig.
Diese Prädispositionen machen natürlich noch nicht aus, wie wir uns im Laufe unseres Lebens in verschiedenen Situationen verhalten werden. Menschen sind unglaublich lernfähig. Also Kinder bleiben bis ins Jugendalter hinein sehr, sehr lernfähig und wir bleiben das als Erwachsene auch drüber hinaus.
Es sind also weniger die Gene, sondern Vorbilder und Erziehung, die uns charakterlich prägen. Und schließlich beeinflusst uns jede Situation. Wenn wir uns etwa wertgeschätzt fühlen, sind wir altruistischer.
Wir stellen uns das häufig so vor, dass ausgesprochene Rücksichtslosigkeit auf der einen Seite und heiligenähnlicher Altruismus auf der anderen Seite stehen und dass sich eine Person auf diesem Spektrum verortet und da immer bleibt. Das ist nicht ganz so.
Doch nicht nur äußere Einflüsse verändern unser Verhalten. Wir können es auch selbst beeinflussen. Anne Böckler-Rettig untersucht, wie sich soziales Handeln trainieren lässt. Das sei möglich, besonders effektiv durch Meditation. Dabei gehe es nicht darum, sich bewusst gute Taten vorzunehmen, eher um eine empathische Grundhaltung. Wer Mitgefühl trainiert, verhält sich danach altruistischer. Das funktioniert, weil sich die beteiligten Hirnareale auch bei Erwachsenen noch verändern können. Die Veränderungen lassen sich im MRT beobachten.
Diese Meditationen, über die wir da sprechen, die zielen darauf ab, wirklich aktiv zu trainieren, anderen Menschen mit Mitgefühl, mit Wohlwollen zu begegnen beispielsweise und dem Leben mit Dankbarkeit, mit Aufgeschlossenheit zu begegnen, positive emotionale Grundhaltung zu haben. Und diese Grundhaltung kann man trainieren. Das ist, kann man sich vorstellen wie ein Muskel, den man durch immer wieder, durch wiederholte Benutzung stärkt.
Das gute altruistische Beispiel kann dann Vorbild sein für andere Menschen. Unsere Konkurrenzgesellschaft könne das gut gebrauchen, findet Böckler-Rettig.
Wenn wir Altruismus in uns finden, dann sollten wir den kultivieren, so viel wir können. Wir müssen uns keine Sorgen machen, denke ich, dass der Egoismus, also der gesunde Egoismus im Sinne von wir kümmern uns um unsere Bedürfnisse, uns abhanden kommt.
Altruismus und Egoismus sind nie einfach nur gut oder schlecht. Und wir brauchen sie beide. Was zählt, ist ein ausgewogenes Verhältnis. Wie kriegen wir das jetzt hin, dieses ausgewogene Verhältnis, einen guten Egoismus? Ich habe mir gedacht, ich spreche da mal mit Martin Daume drüber. Er ist Psychotherapeut.
Welche Art von Egoismus ist denn noch gut?
Es ist dann gut, wenn das, was ich wirklich für meine Person will, durchsetzen kann. Sie müssen schauen, wir müssen immer ausbalancieren, was wir alles müssen, was wir sollen, was unsere Eltern uns gesagt haben, was wir sollen oder was wir wirklich wollen. Und das muss in Balance gebracht werden, wie so ein Dreieck. Schwierig, toxisch oder überzogen, übermäßig wird es dann, wenn ich die Territorialität oder den Freiraum der anderen sozusagen bedrohe. Also wenn ich andere schädige.
So ein überzogener Egoismus, der kann ja ganz unterschiedliche Blüten treiben. Wie sieht er jetzt von den Menschen aus, die zu Ihnen kommen?
Viele von denen glauben, sie sind was ganz Besonderes und haben bestimmte Rechte, die sie auch durchsetzen dürfen und hinterfragen das überhaupt nicht mehr. Also die meisten, die kommen, sind auch ganz besondere Menschen, die Leistungsträger sind, die super erfolgreich sind. Problematisch sind die, die scheitern oder erfolglos sind, aber die, die Erfolg haben, haben sie auch irgendwie zu was gebracht und meinen, der Erfolg legitimiert sie auch. Denken andere aber wenig mit, sind auch nicht ganz so empathisch und das schafft eben auf Beziehungsebene totale Probleme und diese Menschen verstehen überhaupt nicht, warum es Probleme gibt. Es sind ganz beträchtliche psychosoziale Unkosten.
Was ist denn mit Kosten gemeint?
Oft Herz-Kreislauf. Also der Egoist ärgert sich über jeden Mist, er ist total aufgeregt, Suchterkrankung, Mobbing, dass man nicht gemocht wird, dass man immer wieder aneckt.
Ja, so ein sozialer Leidensdruck also.
Ja.
Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass der Narzisst bzw. Egoist gemobbt wird. Ich hätte gedacht, er ist eher der, der mobbt.
Das kann beide Stile und beide Dimensionen haben, je nach Erfolg, ob er erfolgreich ist, ob er gescheitert ist. Aber ganz viele Egoisten oder Narzissten werden uns geschickt vom Kardiologen. Weil die sich permanent aufregen, ärgern, andere ja attackieren, dass eben so viel Cortisol, so viel Stresshormon ausgeschüttet wird, dass eben das System immer heiß läuft und dann irgendwann zusammenbricht.
Und was genau ist das Ziel? Also wenn wir jetzt nochmal bei diesem Egoismus bleiben, was machen Sie mit dem?
Das Ziel ist tatsächlich, erstmal eine gute Beziehung hinzukriegen. Dann kann man langsam an den Schemata arbeiten, also an den Grundüberzeugungen aus der Vergangenheit. Und kann die eigentlich ganz gut bearbeiten. Was man nicht schafft in keiner Therapie, ist, diese Schemata zu löschen. Also man kann sie hemmen, Man kann sie bewusst steuern, aber man kann sie nicht löschen.
Dieser krasse Egoismus, er soll also nicht komplett weg. Er soll gehemmt werden in dieser überzogenen Form. Und sie jetzt zum Altruisten zu machen, ist auch nicht das Gelbe vom Ei.
Das wird nicht funktionieren. Ja. Also es ist die Extreme sind zu stark einfach.
Sie haben ja auch Paare therapiert. Woran merken Sie, dass, wenn es jetzt in der Beziehung nicht gut läuft, dass es tatsächlich an einem ungesunden Egoismus liegt?
Am Beziehungskonto. Ich merke, dass das Beziehungskonto einseitig abgebucht wurde. Das heißt, einer der Partner, im Zweifelsfall der verdächtige Egoist, nimmt immer nur. Er nimmt nur und er gibt nicht zurück. Und die andere Person wird ständig entwertet, sie wird klein geredet, sie wird auf Distanz gehalten. Es gibt oft Affären, also es können 150 Sachen passieren. Aber wenn man es auf den Punkt bringt, ist immer das Beziehungskonto nicht gut gefüllt. Einer bucht ab und die Bank gibt sozusagen keinen Kredit mehr.
Stelle ich mir vor allem in einer Partnerschaft jetzt noch mal richtig übel vor, wenn man so jemanden an seiner Seite hat. Was können wir vielleicht an uns ändern, damit wir damit besser klarkommen?
Die Instrumente sind füttern. Also den Partner loben für erwünschtes Verhalten. Also immer wie sagen, wie toll er ist, was er alles gut macht. Und dann langsam auch mal sagen, Schatz, du könntest doch aber auch mal die Spülmaschine ausräumen. Und wenn er sagt, nein, aber du machst das viel besser als ich. Wenn er Spielchen gespielt, auch da laufen ja Tests, immer wieder sagen, nein, ich würde mir schon wünschen, dass du das machst.
Ich stelle es mir fürchterlich vor, dass ich meinen egoistischen Partner auch noch so richtig extra loben muss.
Ja, aber
das ist ja mir jetzt voll zuwider eigentlich in dem Moment.
Uns Therapeuten auch, ja. Aber wir wissen, dass diese Spielchen irgendwann aufhören. Also bei diesen Menschen ist ja das Beziehungsmotiv Anerkennung ganz hoch in der Hierarchieebene. Und wenn das befüttert wird, dann legt sich das wieder. Also man darf nicht an sich selbst zweifeln, man darf sich auch nicht verlieren, man darf nicht sich überlegen, okay, ich muss alles für den Partner tun, muss mich komplett aufgeben. Das ist ein Problem, weil wenn man das tut, wird man langweilig für den Egoisten, weil der will sich ja auch reiben, also der will ja ein Gegenüber haben. Man muss schon seinen Selbstwert sozusagen stabilisieren und das ist manchmal gar nicht so einfach.
Muss ich egoistischer werden? Jetzt kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wo wir uns auf der Ego-Skala schon befinden. Aber nach allem, was ich heute gehört habe, sage ich ja. Die meisten von uns dürfen schon mehr an sich selber denken, an ihre Bedürfnisse, auch ohne schlechtes Gewissen. Solange wir die Menschen um uns herum eben nicht beschränken oder durch unseren Egoismus vielleicht sogar verletzen. Das war Engel fragt, heute zu der Frage, muss ich egoistischer werden? Diese Sendung können Sie auch hören unter hr-inforadio.de oder in der ARD-Audiothek-App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch in der ARD-Mediathek anschauen.